¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Buenos días allerseits. Während in Mexiko der Kampf um das Präsidentenamt weitergeht und am vergangenen Sonntag rund 2,5 Millionen Menschen erneut in Mexiko-Stadt für eine komplette Neuauszählung der Wahlzettel demonstrierten und im Anschluss an die Demonstration erst einmal dauerhaft die Stadt besetzten, stehen andernorts die guten Nachrichten schon fest. Kolumbien ist, laut dem Happy Planet Index der New Economics Foundation, der zweitglücklichste Ort auf der Welt, hinter dem pazifischen Inselstaat Vanuatu. Fairerweise muss man sagen, dass die Experten der New Economics Foundation bei ihrer Länderliste vor allem ökologische Kriterien berücksichtigt haben, nach denen ein pro Kopf niedriger Ressourcenverbrauch positiv zu Buche schlägt. Trotzdem ist dieses Ergebnis, gelinde gesagt, der reine Hohn. Warum? Darüber erfahrt ihr mehr in unserem aktuellen Kolumbien-Beitrag. Ein weiterer Beitrag des heutigen On der Info beschäftigt sich mit dem momentanen Stand der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika. Für dieses On der Info hatten wir exklusiven Besuch. Die drei Musikerinnen der Las Corvettes, Rockband aus Buenos Aires, waren für ein Interview im Studio. Am Donnerstag, den 3.8., treten sie im Barbie Deinhoffs in Berlin-Kreuzberg auf, am Samstag, den 5.8. im Rahmen des Ladyfest auf der Insel in Berlin-Treptow. Und durch das Info begleiten euch mehrheitlich Titel von ihrer neuen CD Shake It. Aber nun erst einmal zu den Meldungen. Come on, you fool, keep knocking my door.
Paraguays Bauern fordern Landreform. Straßenbarrikaden, Demonstrationen und Landbesetzung. Seit nunmehr 2 Wochen demonstrieren tausende Bauern der Nationalen Koordination von Bauernorganisationen landesweit für eine umfassende Agrarreform. Die Bauern erwarten von Paraguays Präsidenten Nicanor Duarte Frutos eine unmittelbare Antwort auf ihre Forderungen nach Land, Krediten und Agrarsubventionen. Die Wiederbelebung der familiären und indigenen Landwirtschaft gehört ebenso zum Forderungskatalog wie die Legalisierung bäuerlicher und indigener Siedlungen. Bis heute prägen semifeudale Zustände die Landwirtschaft Paraguays. Auch der formelle Übergang zur Demokratie hat daran nichts geändert. Mit Duarte Frutos und seiner Colorado-Partei regieren immer noch die gleichen Kreise wie zu Zeiten der Militärdiktatur Alfredo Stroessners.
Mexiko. In der Nacht des 22. Juli haben Unbekannte die Einrichtungen der Radiostation der Autonomen Universität Benito Juárez im mexikanischen Oaxaca beschossen. Der Angriff reiht sich ein in die gewalttätigen Übergriffe gegen Lehrer in Oaxaca Anfang Juni. Die Betreiber des Senders äußerten den Verdacht, die Angreifer könnten in Verbindung zur Regierung von Ulises Ruiz Ortiz stehen, dem Gouverneur des Bundesstaates Oaxaca. Das Universitätsradio hatte sich zu einer der wichtigsten Stimmen der sozialen Bewegung entwickelt, nachdem die Ausrüstung des alternativen Radio Plantón am 14. Juni während der Zwangsräumung der streikenden Lehrerschaft vom zentralen Platz der Stadt von Sicherheitskräften zerstört worden war. Die mexikanische Gruppe des Weltverbands der Basisradios, AMARC, verurteilte den Angriff scharf und forderte eine unverzügliche und unabhängige Untersuchung der Vorfälle.
Me
Kolumbien wird mit Blut und Feuer ein ökonomisches Weltmarktprojekt aufgedrängt, von dem nur einige wenige Minderheiten wie in- und ausländische Multis Vorteile haben. Es schließt jedoch die Bevölkerung von der Entwicklung aus.
Das sind die deutlichen Worte, mit denen Cecilia Naranjo, kolumbianische Ordensschwester und geschäftsführende Vorsitzende der Kommission Interclesial de Justicia y Paz, der Kirchlichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, ihren Zuhörern in Deutschland die politische und soziale Situation in Kolumbien beschreibt. Sie ist in diesen Tagen nach Deutschland gekommen, um weitere Unterstützung für die Menschenrechtsarbeit der Kirchlichen Kommission zu finden und über das zu berichten, was in Kolumbien auf dem Land tagtäglich passiert. Zum Beispiel im Chocó, einer Region im äußersten Westen Kolumbiens.
1997 gab es Bombardierungen durch die kolumbianische Armee, die von dem General Rito Alejo del Rio geleitet wurden. Man glaubte in diesem Moment, das ginge gegen die Guerilla. Sie haben alle Zonen des Chocó bombardiert, vor allem im Norden. Sie vertrieben die Bevölkerung und niemand konnte auf sein Land zurückkehren. Als die Menschen dann nach 4-5 Jahren zurückkamen, war das Land schon mit afrikanischer Palme eingesät, die Häuser und Friedhöfe zerstört, der Urwald abgeholzt und die Flüsse ausgetrocknet. Und vor Ort waren nun die Paramilitärs und Unternehmer, die die Palmen anbauten und produzierten. Und anwesend war auch eine Brigade der kolumbianischen Armee, die die Palmen bewacht hat.
Unterstützt von internationalen Beobachtern suchte die Kirchliche Kommission zusammen mit den vertriebenen Flüchtlingen nach Wegen, um das Land der Bauern, viele davon afrokolumbianischer und indigener Herkunft, zurückzugewinnen. Begleitet vom Minister für Landwirtschaft und weiteren Regierungsmitgliedern begab man sich auf Ortstermine und ließ Papiere prüfen. Die Stellen der Regierung kamen zu dem Schluss, dass 90% des von rechten Paramilitärs und Unternehmern besetzten Landes den vertriebenen Bauern gehört. INCODER, das staatliche kolumbianische Institut für Agrarreformen, bestätigte diese Schlussfolgerung und sprach die Empfehlung aus, dass die vertriebenen Flüchtlinge auf ihr Land zurückkehren sollten. Mit dieser Rückendeckung durch die kolumbianische Regierung versuchten am 9. April dieses Jahres 20 Familien in Begleitung von Cecilia Naranjo und weiteren Mitgliedern der Kirchlichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, sich ihr Land wieder anzueignen und zu bewirtschaften.
Wir betraten das Land, um es wieder in Besitz zu nehmen. Dabei konnten wir auf die Hilfe des Dorfanwaltes zählen, der uns begleitete, und auf eine Autorisierung durch die Regierung. Eine sozusagen stillschweigende Autorisierung, denn in den Regierungsbüros wusste man zumindest, dass wir das Land betreten würden. Am nächsten Tag kam die Armee, um uns zu vertreiben. Der Anwalt wies darauf hin, dass unsere Aktion von der Regierung erlaubt sei und fragte, ob ihre höchsten Befehlshaber nicht mit der Regierung kommunizierten. Oder wenn doch, wer denn schließlich in dem Gebiet das Sagen habe?
Es gelang der kleinen Gruppe zu bleiben. Man baute gemeinsam einige Häuser wieder auf und begann auf einem kleinen Stück Land mit dem Anbau von dringend benötigten Grundnahrungsmitteln, damit die Familien keinen Hunger leiden müssen. Mit der Zeit kamen mehr Familien und nach wollten sie versuchen, den Unternehmen und Paramilitärs das Land wieder abzutrotzen. Ein Kampf, der in permanenter Lebensgefahr stattfindet.
Die Leute haben Angst. Es sind viele Leute ermordet worden. Bisher haben sie uns respektiert, weil internationale Beobachter vor Ort präsent sind. Aber es geht das Gerücht herum, dass sie uns alle massakrieren, sobald die internationalen Beobachter die Zone verlassen.
Dass kolumbianische Paramilitärs solche Drohungen ernst meinen, haben sie oft genug bewiesen. Obwohl die Autodefensas Unidas de Colombia, kurz AUC, die Dachorganisation der kolumbianischen Paramilitärs, im Jahr 2002 eine offizielle Waffenstillstandserklärung unterschrieb, legt ihnen Amnesty International allein für das vergangene Jahr 2750 Fälle von Tötungen und Verschwindenlassen zur Last. Groß sind auch im Chocó die wirtschaftlichen Interessen, die die Unternehmer und Paramilitärs an dem Land haben, das sie zusammenrauben. Es geht nicht nur um einträgliche Gewinne, die die Vermarktung der afrikanischen Palme mit sich bringt. Es geht auch darum, mittels solcher Projekte die Gelder zu waschen, die die paramilitärischen Gruppen mit ihren Drogengeschäften erwirtschaften. Und dort, wo die Paramilitärs die ihnen unliebsamen Gegner nicht direkt ermorden, hilft der Staat, indem er die oppositionellen Kräfte mit Anklagen und Gerichtsverfahren überzieht.
Wir haben in der letzten Zeit viel gelitten, denn die Leute, die ihr Land zurückfordern, werden juristisch verfolgt und gegen sie laufen Haftbefehle. Es gibt 50 Haftbefehle gegen Führer von Gemeinden, die Widerstand leisten und ihr Land zurückfordern. Wer sein Land retten und die Personen denunzieren will, die für Massaker verantwortlich sind, der gilt schon als Guerillero. Wer in Kolumbien protestiert, ist ein Guerillero und verdient das Gefängnis, den Tod oder das Verschwinden.
Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe, im Mai dieses Jahres für eine Amtszeit von 4 Jahren wiedergewählt, versucht seit 2004 ein neues Gesetz zu verabschieden, nachdem Land, das Binnenflüchtlinge zurücklassen mussten, spätestens nach 5 Jahren ganz legal und ohne Entschädigung für die Flüchtlinge neuen Besitzern zufallen kann. Ein Freifahrschein für staatlich legitimierten Landraub im großen Stil. In Kolumbien soll es derzeit 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge geben, die wegen der bewaffneten Konflikte ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Schon im Jahr 2005 gingen faktisch fast 7 Millionen Hektar Land in die Hand deaktivierter rechter Paramilitärs über, sozusagen als Entschädigung dafür, dass sie angeblich den Dienst an der Waffe aufgaben. Wenn aus solch einer Politik der Landumverteilung und Landkonzentration Monokulturprojekte wie im Chocó resultieren, dann ist die Regierung dankbar dafür. Denn gerade in letzter Zeit ist der kolumbianische Staat vermehrt am Anbau der afrikanischen Palme interessiert. In Zeiten der knapper werdenden Erdölressourcen soll die afrikanische Palme die nötigen Grundstoffe für die Produktion von Biodiesel bereitstellen. Aber es geht um viel mehr, wie Cecilia Naranjo nicht müde wird zu betonen, um die Durchsetzung eines neuen Wirtschaftsmodells im Namen des Fortschritts.
Dieses Modell des Fortschritts bedeutet, mit der Lebensform des Bauern Schluss zu machen, der sein Land hatte, um zu essen, um Produkte davon zu verkaufen und in Ruhe zu leben. Man will hin zum Modell der Monokulturen und aus dem Bauern einen Arbeiter machen, der kein Landbesitzer mehr ist, sondern zu Diensten der großen Monokulturplantagen. So setzen sie den Bauern, der von der Landwirtschaft lebte, ein Ende. Es geht darum, den Bauern die Illusion eines Fortschrittsmodells zu geben, das so tut, als würden sie bald das Himmelreich in ihren Händen halten. Dabei weiß man, dass an dem Tag, an dem dieses Modell funktioniert und der Bauer seine Gesundheit verliert, er ohne Land dasteht und zum Bettler wird.
Quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco causa de la explotación. Fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho hay una gran satisfacción. Ahora vivo en un rincón cantándole a mi amargura pero con la fe segura y pidiéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura.
Wer sich näher über das Thema informieren möchte, der kann das bei dem Verein COLCO, Menschenrechte für Kolumbien, tun, auf dessen Einladung Cecilia Naranjo in Deutschland war. Die Webseite von COLCO e.V. lautet www.colco.de.
Alle 2 Jahre treffen sich die Regierungschefs Lateinamerikas mit ihren europäischen Kollegen und zelebrieren ihre sogenannte strategische Partnerschaft. So geschehen auch im Mai in Wien, wo das 4. Gipfeltreffen dieser Art stattfand. Onda berichtete ausführlich und live vor Ort von dieser Begegnung. Das periodisch wiederkehrende Schönwettermachen kann aber mittlerweile nicht mehr über den wirklichen Stand der Beziehungen zwischen den beiden Regionen hinwegtäuschen. Auf der einen Seite steht die aufgeblähte Europäische Union, die viel zu sehr mit sich selbst und ihren neuen Mitgliedern beschäftigt ist. Auf der anderen Seite verstärken sich im lateinamerikanischen Raum die regionalen Differenzen. Gemeinsam ist beiden das wachsende Desinteresse aneinander. Einziger wirklicher Annäherungspunkt bleibt das Bemühen um Freihandelsabkommen. Europa sieht in Lateinamerika gerne seinen natürlichen Verbündeten. Diese Position wird allerdings von den Lateinamerikanern so nicht mehr geteilt. Zu lange muss der Subkontinent schon auf eine bevorzugte Behandlung, wie sie zwischen gleichberechtigten Partnern üblich ist, warten. Das grundsätzliche Verhältnis zwischen der EU und Lateinamerika ist zunächst einmal ganz einfach zu benennen, wie Claudia Ziller von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik erläutert.
Man könnte sagen, dass das Verhältnis zwischen der EU und Lateinamerika auf drei Ebenen stattfindet. Handelsbeziehungen, das wäre der eine Bereich. Ein anderes Gebiet ist die Entwicklungszusammenarbeit, die internationale Kooperation. Und der dritte Bereich wäre der politische Dialog.
Zumindest bei der Entwicklungszusammenarbeit ist der Austausch prächtig. Die Europäische Union ist mit Abstand der größte offizielle Geldgeber für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika und der Karibik. Beinahe die Hälfte aller Mittel, die zu diesem Zweck in die Region fließen, stammen aus Europa. Doch trotz dieser konstanten Zuwendung an Geldern hat besonders die Vergrößerung der EU das Gefühl einer wachsenden Kluft zwischen den Kontinenten bestärkt.
Lateinamerika hat sich vernachlässigt gefühlt, indem die EU vielmehr damit beschäftigt war, diese Osterweiterung erfolgreich zu betreiben. Man muss bedenken, dass Lateinamerika eine Region ist, mit der die EU große kulturelle und historische Ähnlichkeiten hat, viel gemeinsam. Das macht vieles leichter.
Ungeachtet der kulturellen Ähnlichkeiten driften die Interessen immer weiter auseinander und verringert sich die Neugierde aufeinander. Der politische Dialog, der gerne gemeinsame Zielvorstellungen und eine gemeinsame Weltsicht in den Vordergrund stellt, kann nicht überdecken, dass beide Regionen mittlerweile mehr mit sich selbst als mit ihren selbstgestellten Ansprüchen beschäftigt sind. So ist beispielsweise der gemeinsame Kulturaustausch nur noch ein Abglanz seiner selbst, sagt Marianne Breik, Politologin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin.
Ich denke, dass im ganzen Bereich der Kulturkooperation, wo ja in Deutschland das Goethe-Institut ganz zentral ist, und der Wissenschaftskooperation, die beiden Kontinente sich aus den Augen verloren haben, dass wir da vor 30 Jahren mehr kooperiert haben. Das spielt natürlich auch die Medien eine Rolle, weil meines Erachtens die Medien andere Weltregionen nur, und das gilt auch für Lateinamerika, nur wahrnehmen, wenn da eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe passiert oder irgendein Krieg und Mord und Totschlag ist, aber dass sozusagen die ganz normale alltägliche Modernisierung, ne, und deren Probleme und Vor- und Nachteile, über die erfahren wir eigentlich viel zu wenig gegenseitig.
Überhaupt hat es den Anschein, als ob der politische Dialog hauptsächlich dem Ziel dient, denjenigen Bereich zu stärken, der noch wirklich ernsthaft von beiden Regionen ausgebaut wird. Der Ausbau von Handelsbeziehungen im Rahmen von Freihandelsabkommen. Thomas Fritz von der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung benennt das anscheinend einzig verbliebene Prinzip der proklamierten strategischen Partnerschaft.
Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben insbesondere das Interesse, Freihandelsabkommen, die bis jetzt nur bilateral existieren, jetzt auch mit den lateinamerikanischen Regionen auszuhandeln. Und das ist ein aktueller Prozess, der ist momentan am Laufen, und dieser Prozess ist momentan so ein bisschen ins Stocken geraten.
Ursache dieses Stockens ist das Fehlen wichtiger Kernpunkte einer strategischen Partnerschaft. Die gegenseitigen Interessen entfernen sich und besonders die Rechte und Pflichten werden nicht auf beiden Seiten gleich angewendet. Zudem spielt die Beziehung beider Regionen zueinander in der Weltpolitik keine große Bedeutung. Ein anderer wichtiger Grund ist aber auch, dass die lateinamerikanischen Staaten sich seit einiger Zeit wieder verstärkt auf ihre regionalen Integrationsprojekte besinnen. Zwar sind die internen Konflikte nicht zu übersehen und besonders das Konzept der Souveränität der Nationalstaaten behindert die konkrete Umsetzung der Integrationsbemühungen. Gleichzeitig gehen vom Subkontinent aber neue Impulse aus, diese Differenzen zu überwinden, um mittelfristig als homogener und beachteter Akteur auf internationaler Ebene auftreten zu können. Und dann muss der strategische Partner auch nicht mehr zwangsläufig Europa heißen.
Desde la más profunda, legendaria y misteriosa Selva Guajira.
Argentinien ist nicht nur das Land des Tango, sondern auch der Rockmusik. Charly García, Los Piojos oder Ataque 77 sind einige der bekanntesten. Bands, die ausschließlich aus Männern bestehen, wie Pilar, Vanessa und Lucy betonen. Die drei Musikerinnen aus Buenos Aires formen die Band Las Curvets, die seit Ende 2003 existiert und ihren Musikstil als eine Mischung aus Garage, Surf Voodoo, Rock, Soul und Punk beschreibt. Dass Las Curvets nur aus Frauen bestehen, hat sich einfach so ergeben. Mittlerweile würde man aber auch nur noch Frauen in die Band integrieren. Lucy, Schlagzeugerin und Percussionistin der Band, wollte jedoch von Anfang an nicht mit Männern zusammen in einer Band spielen.
Ich wollte nie mit Männern zusammenspielen. Denn in den Fällen, in denen mich Männer dazu einluden, zusammenzuspielen, war es immer aus der Absicht heraus, eine attraktive Frau auf die Bühne zu stellen. Sie haben Frauen gesucht, um eine Gleichheit zu bewahren und um damit einen bestimmten Gestus, eine ganz bestimmte Einstellung in der Welt des Männerrock zu präsentieren.
Immer noch sind Frauenrockbands in Argentinien selten und Teil des Underground, auch wenn langsam etwas in Bewegung kommt, wie Pilar, Gitarristin und Pianistin von Las Curvets, erklärt.
Jetzt gibt es einen Haufen Bands mit Frauen. Nicht alle sind reine Frauenbands, davon gibt es nur 3 oder 4. Es sind wenige. Aber es gibt jetzt viele Frauen, die Musik machen. Und das ist wirklich etwas Neues. Ich glaube, das führt dazu, dass sich das Ganze heute natürlicher darstellt. Und das ist eine gute Situation. Vor 10 oder 15 Jahren war es unmöglich, als Frau in einer Rockband zu spielen. Es war völlig seltsam. Wenn es eine Frau gab, dann nur als Background-Sängerin in einer Band mit einem männlichen Rockstar.
Dass sich an dieser Situation etwas ändert und mehr Frauen Musik machen, davon zeugen Internetportale wie Mil Rockeras, 1000 Rockerinnen, die dazu beitragen, Frauenrockbands bekannter zu machen und auf Konzerttermine hinzuweisen. Noch wichtiger ist solch eine Vernetzung geworden, nachdem im Dezember 2004 die große Veranstaltungshalle Cromagnon in Buenos Aires während eines Konzerts abbrannte. 200 Personen kamen damals ums Leben. Schuld daran trug zwar vor allem der Veranstalter, der die Notausgänge absichtlich geschlossen hatte, damit sich niemand kostenlos in das Konzert reinschmuggeln konnte. Die Stadt nahm den Vorfall jedoch zum Anlass, vor allem alternativen Projekten und Veranstaltungsorten zum Teil weit überzogene Sicherheitsstandards aufzudrücken. Daraufhin mussten etliche öffentliche Veranstaltungsorte schließen. Vor diesem Hintergrund erhielt das alljährlich stattfindende Belladonna Festival, das auch die Curvets mitorganisieren, noch einmal mehr Bedeutung. Es ist ein Underground-Frauenmusikfestival, an dem mittlerweile auch Bands aus Chile und Brasilien teilnehmen. Auf dem Festival gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Lesungen, Kurzfilme und Ausstellungen. Es soll ein Ort der Begegnung sein, an dem rebellische Frauen ihre Inkonformität oder ihren Protest gegen die Zustände ausdrücken. Aber sehen sich Las Curvets explizit als politische Band? Für Vanessa, Sängerin und Bassistin der Band, hat die Musik einen sehr autonomen Status. Sie soll vor allem Freude am Leben ausdrücken. Das ist etwas, was für sie im eigentlichen Sinne sehr politisch ist, jenseits der traditionellen Vorstellung davon, was Politik ist und wie man politisch aktiv sein kann, gerade vor dem Hintergrund der großen politischen Krise, die Argentinien erlebt hat.
Weil in Argentinien alles damit durchtränkt ist, gefällt es mir, Sachen zu machen, die mich nicht daran erinnern. Weil ich es jeden Tag erlebe, gefällt mir, dass die Musik vor allem Freude ist, zum Tanzen da ist, dazu zu vergessen, wo ich lebe und auch dazu zu vergessen, dass ich mit der Musik in Argentinien nie etwas erreichen werde. Die Politik macht mich traurig. Denn nie passiert dort etwas Freudiges. Es gibt nie positive Veränderungen. Ich bevorzuge es, mich mit meiner Musik so weit wie möglich davon zu entfernen. Ich möchte eine andere Seite von mir hervorholen. Ich singe gerne über Zombies, Tote, Lebende, über Gleichgültigkeiten, Fantasien, eine andere Welt.
Nicht nur die Definition von Politik, auch die Definition von Musik fassen die drei aus Buenos Aires auf ihrer neuen CD Shake It weit. Die CD enthält viele Audiokollagen, darunter zum Beispiel Aufnahmen von einer Teufelsaustreibung während eines evangelikalen Gottesdienstes. Das Material für diese Audiokollagen hat die Band von einem Freund, der unter dem Namen Proyecto Ensanado seit Jahren Geräusche und Stimmen aufnimmt, aus dem Radio, dem Fernsehen, aber auch in Bars und auf der Straße.
Er macht Straßenkunst, aber alles mit seinem Aufnahmegerät. Und dann verschmilzt er alles, führt alles zusammen, alles. Die ganzen Gedanken, die er auf der Straße gehört, was er gesehen, was ihn gefesselt, was ihm gefallen hat. Er nimmt alles auf. Es ist etwas zum Hören, also kann es viele Sachen enthalten. Eine CD muss nicht nur Musik sein.
We'll be right back.
diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.